Hallo und willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und Tim, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, grüß dich, Andreas. Freut mich sehr.
Hallo, ja, schön, dass wir zwei wieder ein bisschen Zeit für uns gefunden haben, heute über ein sehr spannendes Thema zu reden. Wir haben es ja in einem Podcast schon angekündigt, dass da was ziemlich Cooles irgendwie gerade läuft. Wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen, haben gesagt, wir reden gar nicht lange um den heißen Brei drumherum. Tim, erzähl doch mal, worüber wir heute sprechen. Ich find's toll.
Ich find's auch toll. Ich weiß nicht, ob's andere auch toll finden. Wir haben es geschafft. Wir sind zusammen geflogen.
Und nicht
aus
oder?
Zufall.
Und ich wurde nicht verhaftet.
Du wurdest nicht verhaftet. Ich wurde nicht geprüft. Ja, doch so ein bisschen schon. Also ist ja so eine Art Prüfung, kann man das nennen. Ja, ich bin jetzt tatsächlich Teil der Luftrettung geworden. Ich darf jetzt bei den Johannitern in der Luftrettung als Freelancer mitmachen.
Cool, finde ich sehr cool und hätte ich nie gedacht. Also ich bin nicht im Polizeihubschrauber mitgeflogen. Ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Aber Tim, jetzt sozusagen mit mir Supervision, das ist praktisch ja wie ein Training, keine Prüfung, eher ein Training, wo Tim einfach so ein bisschen lernt, wie funktioniert denn das überhaupt? Ich meine, Hubschrauber fliegen kann er, aber eben diesen Bereich der Operation noch nicht. Tim, erzähl doch mal von Anfang an, wieso findest du das interessant? Warum ist das was für dich? Reicht dir dein Job nicht aus? Hast du nicht genug zu tun? Bist du zu viel zu Hause?
Ja, ungefähr das sagen meine Chefs auch. Hast du nicht schon genug zu tun? Nein, auf gar keinen Fall. Doch, ich habe eine ganze Menge zu tun. Aber es ist ja jetzt auch nicht, dass ich einen zweiten Beruf anfange, sondern warum habe ich das überhaupt gemacht? Andreas und ich haben uns mal Ende letzten Jahres unterhalten. Andreas hat gesagt, meine Güte, überall ist Pilotenmangel. Auch bei uns haben wir ein paar zu wenig Piloten, auch in der Luftrettung. Und da habe ich gesagt, ja, du, ich habe ja die 145 im Schein. Ihr habt eine Station, wo ein 145 ist. Wenn es euch passt, dann würde ich gerne mitmachen und euch unterstützen. Und dann habe ich mit dem Geschäftsführer der Johanniter Luftrettung auch gesprochen, dem Frank Zabel. Und wir sind dann übereingekommen, dass ich ein gutes Teammitglied sein könnte, wenn da mal Not am Mann ist und in den Hubschrauber springen kann. Und dann hat sich das ganz schön lang gezogen, weil man glaubt ja gar nicht, was da alles hintersteckt, was man alles noch für Kurse belegen muss, für Lehrgänge belegen muss. Das ist gar nicht ohne.
Und das, obwohl du Hubschrauberpilot bist und das nicht erst seit gestern, sondern ein sehr erfahrener, auch auf dem Muster, auf dem du das fliegst. Du fliegst ja die 145 bei uns. Tim, was muss man da alles machen? Was kommt einem da so alles in die Quere, bis man überhaupt erstmal im Hubschrauber sitzt?
Ja, das ist unfassbar viel. Also da man muss Dangerous Goods Lehrgänge machen. Man muss einen Firefighting Lehrgang machen, also wie man Feuerlöscher benutzt im Prinzip nochmal lernen. Man muss ein Co-Resourcement Management machen, um jetzt mal die drei Sachen, die mir gerade in den Kopf kommen, zu nennen. Ein Safety Security Lehrgang. Also es kommen so viele Sachen und zum Beispiel am CRM ist der Witz, auch wenn ich ein gültiges CRM für die Polizei habe, gilt das noch lange nicht für die Johanniter. Also ich muss dann auch noch pro Operator ein CRM belegen. Mhm. Ob das so viel Sinn macht, weiß ich nicht. Aber für mich war es schön. Ich konnte so ein paar Kollegen, mit denen ich jetzt zukünftig arbeite, schon mal im Rahmen von solchen Lehrgängen kennenlernen und bin nicht so ganz ins kalte Wasser geworfen worden. Das war eigentlich ganz angenehm.
Ja, das mit dem CRM, das hatte sich vor einiger Zeit mal geändert, dass gesagt wurde, nee, es muss ja pro Operator sein, weil es könnte ja in dem CRM was vorkommen, was bei einem anderen Operator anders ist. Und daher bist du sozusagen in unser CRM mit reingerutscht. Ja, genau. Also es ist wirklich nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, dass man sagt, kann ich das vergleichen mit einem Lastwagenfahrer, der sagt, ich wechsle jetzt von der Firma zu der Firma, weiß ich jetzt gar nicht. Aber es ist wirklich so, man braucht erstmal ein paar Kurse, muss so ein bisschen auf das Ganze eingestimmt werden und dann geht's ab ins Cockpit und das fand ich eben das Tolle daran, dass Tim und ich einen gemeinsamen Termin gefunden haben, wo wir zusammen Supervision fliegen konnten. Das war, ich gedacht, das kann nicht wahr sein, jawohl, es funktioniert, dass wir mal zusammen im Hubschrauber sitzen, wer hätte das gedacht? Und in dieser Supervision, da geht's einfach wirklich nur drum, ne, wie bereiten wir die Einsätze vor? Wie bereiten wir die Maschine vor? Wie sieht eigentlich unser Hubschrauber aus? Ne? Der sieht ja von innen ein bisschen anders aus als bei euch. Ihr habt ja noch mal ein paar mehr Extras als wir. Dafür haben wir hinten die Trage hinten drin mit vielen tollen Rucksäcken, die alle bunt sind und einem Arzt. Und sag mal, Tim, was haben wir denn eigentlich mit unserem HEMS gemacht, mit unserem Technical Crew Member? Weil du hast ja jetzt vorne gesessen und ich habe mich neben dich gesetzt. Wo haben wir denn die Chrissy hingeschmissen? Die hatten wir nämlich mit dabei.
Ja, Chrissy, sorry. Chrissy musste nach hinten wandern zur Notärztin. Also wir waren schön getrennt. Vorne zwei Männer im Cockpit, hinten zwei Frauen im Compartment. Etwas sorry dafür, aber ja, normalerweise sitzt die Chrissy, die Hemsty ist die vorne, die musste an dem Tag, weil ich dann Supervision mit dir geflogen bin, nach hinten zur Notärztin.
Ja, siehst du mal. Erzähl mal, wie war das denn eigentlich für dich, die Eindrücke, die du bis jetzt so sammeln konntest, wo du sagst, das kann ich irgendwie vergleichen mit dem Job, den ich wollte schon sagen, vorher gemacht hast. Nein, du bist ja noch bei der Polizei. Ja. Oder das ist was Neues oder wie ist das für dich? Ich meine, du bist ja Polizeipilot, das bin ich nicht, deswegen kann ich das nicht vergleichen. Erzähl mal.
Ich kann mir jetzt gut vorstellen, warum man den Polizeiflugdienst adäquat anerkennt von seinen Flugstunden her zur Luftrettung. Weil an dem Tag hatten wir es ja fast geschafft, obwohl wir zusammen Dienst hatten, keinen Einsatz zusammen zu fliegen. So eine Viertelstunde, bevor wir abgelöst worden sind, kam ja dann der Einsatz des Tages, Gott sei Dank, als wir gerade geguckt haben, wie man den Heli denn einhallen würde mit dem Geräten. Und just als wir da oben beim Heli standen, ging dann die Glocke und wir konnten noch zum Einsatz. Und bei uns ist es ja so ähnlich. Also wenn wir Einsätze haben, dann kündigen sie die sich in der Regel nicht lange an, sondern dann kommen die ad hoc. Dann ist eine Person im Rhein oder dann sind irgendwo welche Täter flüchtig und dann muss es schnell gehen. Und genauso ist es ja auch in der Luftrettung. Wenn sich irgendwo wer verletzt, wenn irgendwo jemand zusammenbricht, dann kündigt er das ja in der Regel nicht 5 oder 10 Minuten vorher an, sondern dann passiert das und dann braucht er jetzt ad hoc Rettung. Und deswegen ähnelt sich das schon, diese Alarmierung. Und dass man dann halt auch in einer relativ kurzen Zeit in der Luft sein muss und auf dem Weg zum Einsatzort.
Ja, das ist richtig. Da hast du natürlich recht. Jetzt war es ja so, wie du gesagt hattest, wir hatten dann kurz vor Dienstschluss sozusagen, für uns hatten wir gerade noch so den Einsatz. Wir haben aber auch an dem Tag alles versucht, dass wir was kriegen. Wir haben versucht zu schlafen, wir haben Mittagessen irgendwie gehabt, irgendwie, wir haben dies gemacht, das gemacht. Nichts hat geholfen. Erst als wir den Heli-Mover bewegt haben, ja, da kam er dann sozusagen. Und wie ist es dann für dich, wenn du jetzt sagst, das ist jetzt was ganz Neues oder ja, das kann ich so ein bisschen adaptieren, vielleicht, weil es gibt ja ganz viele, die nicht Hubschrauber fliegen, die uns zuhören. Wie kann man das denen erklären, wie das jetzt zwischen Polizei und Luftrettung einfach so aussieht?
Das Schöne ist, dass der Hubschrauber ja genau der gleiche ist im Prinzip. Da gibt es 2, 3 Knöpfe, die sind unterschiedlich, aber vom Grund her ist der Hubschrauber der gleiche. Das heißt, wenn man sich da reinsetzt, dann sind die Automatismen, die funktionieren. Das Anlassen ist das gleiche, man setzt den Helm auf, man drückt gewisse Knöpfe. Also da kommt schon so ein Heimatgefühl auf. Und wenn ich losfliege, dann ist das nicht irgendwie, dass ich jetzt eine zusätzliche Belastung habe, dass ich jetzt den Rettungshubschrauber fliege, sondern es ist einfach der gleiche Hubschrauber, den ich sonst fliege. Und für mich ist dann halt einfach neu, wo geht's genau hin? Mhm. Also bei uns ging es dann, darf man glaube ich sagen, auf den Golfplatz. Dann hast du mir auch erklärt, ne, wo gucken wir denn nach, wo dann das Einsatzmittel steht, wo wir hin müssen, in welcher Entfernung setzen wir ungefähr ab. Und das sind natürlich dann so Unterschiede. Ne? Mhm. Also, dass ihr ja auch wirklich jedes Mal landen müsst. Ansonsten habt ihr ja keinen Sinn, wenn ihr in der Luft bleiben würdet. Wir bleiben ja in der Regel im Einsatzort erstmal in der Luft und landen nur im äußersten Notfall. Und bei euch ist die Landung ja schon immer gesetzt. Ansonsten macht der ganze Einsatz ja gar keinen Sinn.
Bei uns ist immer Notfall sozusagen, genau. Ja, das ist richtig, das stimmt, ne? Ja, da sind wir auf dem Golfplatz gelandet und richtig deswegen auch nochmal hier die Bitte an alle RTW-Crews, macht bitte eure Türen zu, wenn wir kommen, weil sonst fliegt alles, was außen ist, in den RTW rein und das kann sehr viel Sauerei verursachen. Ja, genau, richtig. So, ja, dann sind wir da gelandet, haben wir uns um unsere Patientin gekümmert und dann ging es wieder weiter und da ist jetzt der spannende Punkt und du hast mir das schon mal erzählt, ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon mal im Podcast drüber gesprochen haben. Ihr fliegt ja normalerweise gar keine Helipads an, gell? Also auf der Klinik landet ihr normalerweise nicht. Wenn dann genau, vielleicht auf dem Acker. Oder korrigier mich, erzähl mal gerne was dazu.
Genau. Es gibt halt ein einziges Helipad, was hier anfliegen. Das ist das Oberlandesgericht in Düsseldorf, der Hochsicherheitstrakt, wo Verhandlungen stattfinden, die entsprechend geschützt sind. Die haben einen Dachlandeplatz. Aber wir fliegen keine Krankenhausplätze, keine Dachlandeplätze an, weil wir die halt nicht blockieren wollen. Aber jetzt gerade aufgrund, weil ich das ein paar Mal wohl gesagt habe im Podcast, hat sich die Uniklinik Köln beziehungsweise Feuerwehrmann der Uniklinik Köln bei mir gemeldet, der uns jetzt die Möglichkeit gibt, wo es dann halt so 2-3 Bedingungen gibt, wenn wir dort landen, wie schnell wir wieder weg sein müssen etc. Aber da haben wir jetzt anscheinend einen Dachlandeplatz auf einer Klinik, wo wir jetzt auch mal landen können, wo wir mal trainieren können.
Ich wollte gerade sagen, was macht ihr denn da? Ihr übt dann wahrscheinlich einfach mal einen Dachlandeplatz anfliegen sozusagen.
Genau, also das ist jetzt natürlich kein großes Hexenwerk, aber es ist dann doch schon immer ein bisschen was anderes. Und es ist immer gut, wenn man das vorher einmal gemacht hat, auch wenn man vom Grundsatz her weiß, wie es geht. Aber wenn man es dann vorher doch mal gemacht hat in Ruhe, dann ist es unter Hektik einfach eine Routine und einfacher, es dann durchzuführen.
Wie habt ihr das denn dann bisher gemacht eigentlich, wenn du die jungen Polizisten hast oder die jungen Piloten, die das ja einfach noch nie gemacht haben, die haben das dann zum ersten Mal wirklich im Einsatz gemacht mit einem anderen Piloten zusammen? Oder gab es da irgendwie eine Möglichkeit zu üben sonst vorher?
Ja, wie gesagt, wir machen immer eine Einweisung auf den Dachlandeplatz am Oberlandesgericht, aber das muss man dann halt auf alle anderen adaptieren. Es wäre schöner, wenn wir wie jetzt halt die Möglichkeit in der Uniklinik Köln haben, dass wir mal einen zweiten. Wäre schön, wenn wir auch mal einen dritten und einen vierten hätten, dass man halt auch einfach mal die Vielzahl an Landeplätzen, auch die Besonderheiten. Ne? Also ich habe ja jetzt schon, ich habe ja noch eine weitere Supervision geflogen bei euch und ich habe ja jetzt schon ein paar verschiedene Landeplätze kennengelernt. Und es ist halt spannend, weil jeder Landeplatz hat wieder seine eigenen Besonderheiten, wo man dann drauf achten muss und muss man sich wieder neu drauf einstellen, hat seine kleinen Gefahren, die man einfach erkennen muss. Das ist schon spannend und macht sehr viel Spaß.
Ja, das ist richtig. Vor allem bei uns war es ja so, wir haben uns dann gleich mal den Bodenlandeplatz ausgesucht von der Uni, der ein bisschen versteckt ist dann eben auch wieder da, ja, dass man den Landeplatz überhaupt findet, weil man, ja, das Helipad sieht man schon von Weitem, aber den Landeplatz zum Beispiel nicht. Das ist richtig. Spannend. Und der hört unseren Podcast und hat dir jetzt erlaubt, dass du da landen darfst?
Ja, genau. Der hat sich bei mir gemeldet.
Cool. Über Instagram. Vielen Dank dafür.
Ja. Und seine Tochter wird jetzt auch Polizistin, hat er mir direkt geschrieben. Sie ist angenommen worden und macht ihre Ausbildung. Also das ist eine ganze Blaulichtfamilie anscheinend. Und wenn der jetzt aus dem Urlaub irgendwann wiederkommt, dann werden wir uns mal verabreden und dann gucke ich mir mal den Dachlandeplatz bei der Uniklinik Köln an.
Wie geht's jetzt bei dir weiter, Tim? Genau, du machst jetzt deine Supervision. Die fliegst du und dann bist du einfach nur Not am Mann, wenn irgendwas da ist oder wirst du regelmäßig da sein? Steht da schon irgendwas fest? Weißt du da irgendwas?
Ja, wir haben halt so ein Deal gemacht, dass ich schon regelmäßig eingesetzt werde. Aber ich habe auch gesagt, ich möchte hier keinem irgendwie den Job wegnehmen oder so, sondern ich möchte da unterstützen, wo Leute vielleicht mal frei haben möchten oder wo sich generell nicht gerade knubbelt auf der Station, sondern wo unbeliebte Schichten sind. Da würde ich dann halt einfach im Monat mal 2-3 übernehmen und so ein bisschen für Entspannung sorgen.
Ah, das heißt, du würdest auch meine Büroschichten übernehmen. Das hört sich gut an.
Nein. Da bin ich nicht für ausgebildet.
Ach so, da bin ich. Da machen wir noch eine Einweisung. Kein Problem. Ach, wie cool, ja. Nee, ich fand's cool. Es war wirklich interessant. Ich fand vor allen Dingen, und das posten wir auf Instagram auch nochmal, wenn die Folge rauskommt, unser Foto sehr cool, was wir da oben gemacht haben, weil wir jetzt beide mal gleich aussahen in dem Moment. Steht dir übrigens sehr gut, das Rot.
Ja, ich muss sagen, es war auch wirklich sehr bequem. Ich bin ja normalerweise, also ich mag ja gar keine Polos, ne? Polo ist ja für mich so wirklich, nee, geht gar nicht.
Und ich sitze hier eigentlich immer im Polo.
Du bist es halt gewohnt, aber es ist halt überhaupt nicht meins. Aber ich fand es doch sehr angenehm. Ich bin ja normalerweise den Strampler bei uns gewohnt, diesen Einteiler. Das ist nicht immer das Angenehmste auf Dauer im Hubschrauber. Ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Ich weiß gar nicht, von welcher Marke eure Uniform ist, aber das ist halt so ein klassischer Engelbert Strauß-Stil, sage ich mal, so eine Workwear mit einer sehr angenehmen Hose. Gut, das Polo und dann eine schöne Softshell-Jacke. Also das ist schon angenehm zu tragen, muss ich sagen. Also fühlt sich gut an, kann ich mich dran gewöhnen.
Ist wirklich selbst geschneidert. Also es gibt's nicht zu kaufen nirgendwo. Das haben die Jonita selbst für sich schneidern lassen. Aus dem Stoff, die Hose mit den Taschen, mit dem Reißverschluss, die Jacke. Ja, von daher, genau.
Sehr gut. Weißt du, ob das feuerfest ist? Oder flammhemmend, so heißt es.
Das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht nachgefragt. Gute Frage. Hast du keine feuerfeste Unterwäsche?
Ist selbstverständlich. Also flammhemmende Unterwäsche und flammhemmende Kombi habe ich natürlich. Ja, auch im Hochsommer, die lange Unterwäsche.
Ja, genau.
Herrlich. Richtig, ja. Ist angenehm. Ist sehr atmungsaktiv, sowas Flammhemmendes.
Das stimmt. Ja, ich habe das Polo, das merke ich immer dann spätestens, wenn ich in den kleineren Hubschraubern sitze. Bei der Robinson, aber vor allen Dingen bei der Capri eben auch. Wenn du da kein Polo an hast, dann sitzen diese Vierpunktgurte sehr nah am Hals. Und dann kann das manchmal so ein bisschen unangenehm werden, wenn die von einer oder der anderen Seite so deinen Hals berühren. Das merkt man dann schon, das nervt dann schon. Deswegen, die Leute, man erkennt es mal alle daran, dass sie normalerweise relativ schnell ein Polohemd anhaben, weil dann eben der Gurt hier am Polohemd eben sozusagen dran ist. Mhm. Aber dieses Schicksal ist ja an dir vorbeigegangen mit den kleinen Hubschraubern. Also
von daher. Da sehen wir auch wieder, was Piloten für Mimis sind, ne? So, ja, dann geht der Gurt da vorbei und berührt den Hals und da ist nichts zwischen und so. Piloten sind so feinfühlig, wir sind echt so Mimis.
Aber es, man muss echt sagen, auf langen Flügen stört es dann wirklich, weil es manchmal dann ein bisschen enger dran sitzt und dann echt so denkst, jetzt geh doch mal weg da. Gerade im Sommer, weißt du, wenn es warm ist, dann so. Ne? Mhm. Ja. Also so wirklich so. Das ist mit Polohemd wesentlich angenehmer zu fliegen. Aber du trägst sonst, ich sehe dich immer im T-Shirt, ne? Das stimmt. Jetzt, wo du es sagst.
Ich habe keine Polohemden.
Immer im T-Shirt, ja. Siehst du?
Immer im T-Shirt, ja. Ich weiß nicht, ich habe so ein, weiß ich nicht. Ist nicht meins.
Ist okay. Vollkommen, jeder hat da ja seinen eigenen Stil, egal was die Hosen angeht oder die T-Shirts oder die Polohemden. Also von daher trage ich lieber Polohemden. So ist es halt. Na gut.
Aber du, ich bin ja am Anfang komplett ausgewichen, als du gefragt hast, warum ich das eigentlich machen will und was mich daran interessiert. Da habe ich ja was ganz anderes erzählt und bin gar nicht auf die eigentliche Frage eingegangen, ist mir nochmal aufgefallen so gerade.
Ja, dann kommen wir doch gerne nochmal drauf zurück.
Dann kommen wir da mal drauf zurück. Es ist nämlich genau das, es ist mir aufgefallen, als ich gesagt habe, dass die Luftrettung ja überall landet. Und das ist ja wirklich spannend. Ne? Also auf der einen Seite natürlich die ganzen Dachlandeplätze etc. kennenlernen und die Bodenlandeplätze an den Kliniken. Aber noch viel spannender ist es ja, irgendwo hinzukommen, wo man nicht weiß, wie es da aussieht und sich möglichst nah an der Person, die man aufnehmen muss oder wo man den Notarzt vielleicht zur Person bringen muss, zu landen. Also da sich dann was suchen, wo man sagt, das ist jetzt in einer fußläufigen Distanz, die ist vernünftig und da muss ich jetzt irgendwie hin. Weil die Bodenkräfte, die kommen ja an und denken nicht im ersten Moment, ja, wir stellen uns jetzt mal genau hier hin, weil da kann der Hubschrauber wunderbar landen, sondern die fahren so nah an den Patienten, wie es geht und versorgen den erstmal, ob da eine Hochspannungsleitung ist oder ein Wald, ist denen ja relativ egal. Und das finde ich halt total spannend, irgendwo hinzukommen, wo man nicht erstmal nicht wirklich weiß, wie es da aussieht. Und dann kommt man da an und dann muss man schnell entscheiden, wo geht man runter, wie geht man runter und vor allem, wie geht man da sicher runter.
Ja, genau, das ist richtig. Das ist auch das, was ich so liebe, dieses, wir müssen jetzt spontan irgendwo landen und wir wissen noch nicht, wie wir es machen. Wir können das erst in der Sekunde entscheiden, wo wir drüber sind und sagen, wir kommen von da, wie kommen wir da rein oder ist die Landefläche gut oder eben nicht. Das ist ja genau das, was ich eigentlich am Hubschrauberfliegen so liebe, weißt du, weil du das musst du selber machen. Du fliegst nicht irgendwie ein langes Final auf dem Flughafen an. Nein. Da unten liegt unser Patient. Wo können wir irgendwie landen? Wo machen wir nichts kaputt? Ja. Und wie gehen wir da rein? Das finde ich immer super spannend. Und auch wie du es gesagt hast, genau, dass wir uns einen adäquaten Landeplatz in der Nähe aussuchen, aber dann trotzdem irgendwie sicher. Das spielt ja immer eine große Rolle. Ja. Da hatte ich ja auch neulich mal ein Posting zugemacht, weil ich gepostet hatte, dass ich neben dem Supermarktparkplatz stehe mit dem Hubschrauber auf einer Wiese. Da gab es viele Rückfragen zu und dann habe ich eben auch erklärt, habe ich gesagt, mir ist es lieber, dass ich die 50 Meter weiter auf dem Supermarktparkplatz, also auf dem Supermarktparkplatz nicht stehe, sondern 50 Meter weiter auf der Wiese, weil, ne, wenn man sich da so reinzwiebelt zwischen den Antennen da irgendwie runter und den Laternen und dann stehen da Einkaufswagen und das war zwar am Wochenende, aber dann fliegt vielleicht das Dach von dieser Einkaufswagen über Dachung irgendwie weg und dann ist irgendwas mit dem Hubschrauber und du hängst da zwischen den Laternen. Wofür? Kann ich da 50 Meter weiter oder 100 Meter weiter einfach auf die Wiese gehen? Geht. Kein Problem. Ja. So. Das ist wohl das Supermarktpark. Also auch wenn Spaß macht, aber ja. Wir wollen es ja sicher machen.
So ja, und das ist ja so oder so eine Herausforderung und auch so immer so eine gute Entscheidung, die man da treffen muss und dadurch, dass man halt auch dafür verantwortlich ist, sie zu treffen, das ist ja auch was Besonderes.
Ja, und es ist halt auch wichtig, dass wir wieder wegfliegen können mit dem Patienten, wenn wir ihn dann mitnehmen, ne? Ja. Wenn wir dann stehen und was kaputt gemacht haben, ist ja auch doof jedes Mal, auch für die Versicherung, ja. Aber da haben sich auch viele mal gefragt, wie das mit der Versicherung ist, wenn wir was kaputt machen. Ja, also wir müssen dann eine Meldung schreiben an unsere Versicherung, dass da was kaputt gegangen ist und schildern natürlich diesen Tathergang nochmal. Und die Versicherung guckt sich das dann auch genau an. Ist es plausibel, dass das durch den Hubschrauber kaputt gegangen ist? Nicht, dass jemand dreimal eine Jalousie abrechnet, weil er irgendwie neben dem Helipad wohnt, ne? Oder weiß ich nicht was. Gibt's leider auch. Das wird aber alles durch die Versicherung geprüft. Und ansonsten wird es natürlich, wenn es plausibel ist, auch bezahlt. Das ist keine Frage, ja. Weil man kann als Pilot immer mal was übersehen, wenn man mal in der Stadt landet, also in der Stadt nicht, sagen wir mal im Dorf und da ist eine große Wiese und man geht runter, aber der Luftzug zieht irgendwie mit dem Wind irgendwie mit und wirft dann irgendwo eine Mülltonne um oder es fällt ein Blumentopf um dabei oder sowas. Das kann halt immer mal passieren. So.
Ja, ja, absolut. Also bei uns auch, ne, wenn wir da mal Außenlandungen machen. Aber da, ich habe mal einen sehr skurrilen Fall gehabt. Den kann ich mal erzählen. Und zwar haben wir mit Bambi-Bucket geübt an der Talsperre und man überfliegt natürlich kein bebautes Gebiet mit einer Außenlast, wenn es nicht sein muss. Und da haben wir uns auch dran gehalten. Aber irgendjemand hat sich dann so von uns gestört gefühlt, dass er anscheinend einen Grund gesucht hat, wie er uns einen reinwürgen kann. Und nachdem wir dann da 3-4 Tage am Stück trainiert hatten, hat uns später Post erreicht, dass also sein Fundament am Haus jetzt Risse hat. Weil der Hubschrauber
meins auch, mehrfach, Tim, kann ich den Antrag noch stellen? Genau,
weil der Hubschrauber mehrfach tief drüber geflogen ist und die Erschütterung von dem Hubschrauber für Risse im Fundament gesorgt hat und hatte dann eine Forderung im 6-stelligen Bereich, um das halt wieder auszubessern. Und das ist dann auch relativ kurz geprüft worden. Dann ist ihm auch gesagt worden, ja, das ist ein netter Versuch. Sollte sich vielleicht noch mal überlegen, ob er das aufrechterhalten will. Denn, also dass ein Hubschrauber Risse im Fundament verursacht, ich glaube, das schaffst du noch nicht mal mit einer CA-53 im tiefen Schwebeflug über einem Haus. Also so hart ist das dann auch nicht.
Da hast du eher einen Sturmschaden als ein Fundament. Ja, das ist ja verrückt. Nee, das ist natürlich Quatsch, das stimmt, ja. Ja. Wahnsinn. Ja, aber dürft ihr über ein bewohntes Gebiet mit Außenlast fliegen? Weil wir dürfen es nicht. Bei uns muss immer alles abgesperrt sein.
Im Einsatzfall natürlich. Also wenn ich überlege, ne, wir hatten halt mal einen Bambi-Bucket-Einsatz in einer Kleinstadt beim Hochwasser, wo halt eine Heizung explodiert ist und hat das Haus gebrannt. Die Feuerwehr kam nicht dran, weil alles überschwemmt ist. Natürlich, dann fliegst du mit dem Bambi-Bucket auch teilweise über bewohntes Gebiet, weil du kannst es nicht verhindern, wenn du da deinen
das
Einsatz
ist richtig.
Hast.
Da gebe ich dir recht, ja.
Aber natürlich, in der Regel ist das ja verboten. Ja, also man macht es einfach nicht, weil man halt die Gefahr da sieht und das ist dann suboptimal, nenne ich es.
Das stimmt. Jetzt fliegst du ja Bambi-Bucket. Was wäre denn, wenn wir unsere Winde an unseren Hubschrauber schrauben in der Luftrettung? Könntest du dann einfach so mit Winde auch fliegen? Würde das, ist das kompatibel? Kann man das transportieren irgendwie oder?
Also ich denke, fliegerisch kannst du das schon transportieren, aber es ist natürlich nochmal eine komplett andere Ausbildung. In der Winde hast du ja auch in der Regel lebende Personen dran. Das ist nochmal ein ganz anderer Faktor als eine tote Außenlast, jetzt nicht falsch verstehen. Also eine Außenlast im Sinne von Sachen, Dingen und halt eben keine Menschen.
500 Liter Wasser oder was auch immer, ja.
Genau, im Gegensatz, also im Prinzip, das, was ich mit der Außenlast mache, belastet den Hubschrauber ja noch viel mehr und ist eigentlich fliegerisch anders herausfordernd, weil ich da wirklich an Leistungsgrenzen gehe. Mit der Außenlast habe ich ja im Endeffekt so 250 Kilo maximal dran. Und das schafft der Hubschrauber von den Leistungsparametern ohne Probleme. Aber ich habe natürlich ganz andere Herausforderungen. Im schlimmsten Fall kann ich meine Außenlast, das Wasser, einfach komplett wegwerfen, wenn da irgendwas passiert. Wenn da Leute dranhängen, ist das falsche Notverfahren, sage ich mal. Ne? Und deswegen plädiere ich auch zum Beispiel dafür, wer bei uns Außenlast fliegt, Bambi-Bucket fliegt, der sollte nicht Winde fliegen. Ich würde das gerne trennen. Ist aber nur meine Meinung, ob das so gemacht wird oder nicht, da stecke ich nicht drin. Aber ich finde, dass wenn man zwei Notverfahren, die sich so extrem unterscheiden, in dem einen darf ich die Außenlast auf gar keinen Fall abwerfen, wenn Menschen dran sind, in dem anderen ist das so mein bester Exit, wenn es wirklich haarig wird, dann mache ich halt einen Cut und dann ist das Bambi-Bucket weg. Dann sind zwar 20.000 Euro verloren, aber es ist immer noch besser als ein ganzer Hubschrauber. Aber das kann ich bei Menschen natürlich nicht tun.
Ja, das ist so leicht gesagt, aber auch wir müssen dieses Notverfahren fliegen oder eher gesagt durchgehen, dass eben natürlich, warum auch immer, Winde verhakt sich. Keine Ahnung was, ne? Es gibt ja viele Szenarien, wo man einfach sagt, das ist die letzte Chance und das letzte Mittel, bevor der gesamte Hubschrauber mit der restlichen Crew auch noch abstürzt, ja. Das ist leider einfach so, muss man einfach sagen, ja. In der Welt befinden wir uns. was auch immer dann ist, ne? Beim Hochziehen verhakt sich das Ding irgendwo. Ich fliege ja keine Winde, deswegen kann ich jetzt nicht alle Notverfahren auswendig aussagen. Aber es ist ja vorgesehen, dass man so ein Ding absprengen kann, damit der Hubschrauber nicht mit abstürzt sozusagen, ja. Menscheskinder. Na gut, da wollen wir ja gar nicht hin. Wir wollen ja alle am Leben bleiben und wir wollen das ja alles immer sicher machen und dafür machen wir das Ganze ja dann eben. Und dafür ist ja auch eine sogenannte Supervision dann eben dann da. Ich glaube, deine Supervision nach mir, das war eine Nachtsupervision, gell?
Ja, genau. Das war eine Nachtsupervision. Das war von den Einsätzen etwas erfolgreicher. Da haben wir eben schon gesagt, wir haben gerade so mit Ach und Krach noch einen Einsatz bekommen, haben dann auch ein paar Überstunden gemacht. Als wir wiederkamen, kam direkt der nächste Einsatz. Auf der einen Seite hätte man den dann gern noch geflogen, klar, wenn man schon mal da ist, aber irgendwann muss man auch abgeben an die anderen. Man kann nicht die ganze Zeit dranbleiben. Ja, meine nächste Supervision war eine Nachtsupervision. Und da, wie gesagt, ging es ein bisschen mehr rund. Da hatten wir drei Einsätze, auch wirklich interessante Einsätze, mit einer Außenlandung in der Nacht, mit einer Klinik, die einen Bodenlandeplatz hatte, der wirklich nicht ohne war. Also das fand ich komplizierter anzufliegen als die Außenlandung in der Nacht bei der Freiwilligen Feuerwehr. Respekt. Ja, ich war dann auch in Heidelberg. Das Klinikum, was ich meine, ist übrigens in Groß-Umstadt. Das sagt dir bestimmt was.
Mhm.
Der Landeplatz ist echt nicht ohne. Und das gerade in der Nacht. Und wir hatten dann auch genau den Wind von der Seite, dass wir im Prinzip über die großen Hindernisse anfliegen mussten, über die Klinik anfliegen mussten, weil er so stark war. Da ging man dann relativ steil rein. Das war schon spannend, weil der Hubschrauber auch so gerade mit Ach und Krach überhaupt in den Landeplatz reinpasst.
Ja, der ist, das stimmt schon. Der ist nicht groß, der Landeplatz, und da fahren auch Autos drumherum, also direkt bis theoretisch ans Helipad dran. So klein ist der eigentlich. Und es gibt aber auch Landeplätze an Kliniken. Mir fällt jetzt aber der Name der Klinik ein. Ist auch nicht schlimm. Ich habe darüber was auch bei meinem Instagram-Profil mal gemacht, und zwar die dann so beleuchtet sind mit den Laternchen wie alle anderen 30, 40, 50 Laternchen, die in dem Vorgarten der Klinik stehen, aussehen, sodass du überhaupt nicht merkst, was ist denn jetzt der Landeplatz oder nicht. Da kommen nicht riesen Flutscheinwerfer, sondern alles nur so kleine Gartenlaternchen, nenne ich es jetzt einfach mal, ja. Wo du denkst, wo ist denn jetzt dieser Landeplatz eben davon? Aber das stimmt schon. Und dementsprechend schwierig kommst du dann auch irgendwie rein. Ich habe nämlich auch in der Nacht noch an dich gedacht, oder am nächsten Tag auch nochmal, ich gedacht habe, wie hast du denn geschlafen? Weil ich weiß noch, oder bei mir ist es auch immer noch so, mittlerweile ein bisschen ruhiger, aber man ist ja irgendwie, oder ich bin immer noch so ein bisschen voll mit Adrenalin, wo ich mir denke, jetzt kann es losgehen. Und wenn der Melder jetzt geht und jetzt. Oder wie war das bei dir? Oder hast du dich ins Bett gelegt, weil du bist ja von der Polizei gewohnt, peng, geschlafen und irgendwann um 3, wann auch immer, ging bei euch der nächste Alarm?
Ja, das ist wirklich so. Das wusste ich am Anfang auch nicht, ob ich da jetzt besonders aufgeregt bin oder gar nicht schlafen kann oder so. Nee, das war gar kein Problem. Also das ist wirklich anscheinend so automatisiert durch die letzten 25 Jahre Polizeidienst, dass man da schläft, wenn Zeit ist, und wach ist, wenn es losgeht. Und das war ja dann auch morgens um 6 kam ja dann noch der letzte Einsatz. Das war ja, weil wir Sommer haben, dann kein Nachteinsatz mehr, sondern Tageinsatz. Aber da ging der Melder und ich habe nur gedacht, so, oh Mist, es ist schon Tag, wir haben nicht mehr Zeit wie bei der Nacht, sondern es muss jetzt echt schnell gehen.
Ja, genau.
Und dann denkst du halt nicht viel drüber nach. Ne? Dann schnappst du dir den Melder, läufst hoch, lässt den Hubschrauber an, guckst schnell, wo es hingeht, und dann geht's los.
Das stimmt. Das ist halt jetzt im Sommer echt die fieseste Stelle, die du haben kannst, wenn du die Nacht über unterwegs warst oder viel, dann legst du dich hin, weiß ich nicht, morgens um 3 fängst an zu schlafen und dann geht um 5 der Melder und es ist ja wieder hell. Bäm, musst du dann echt schneller Hubschrauber sein. Das ist echt fies. Ja, also je nachdem, wie man halt so gebaut ist oder eher gesagt, der Körper schnell irgendwie auf seine Betriebsdrehzahl kommt, bist du dann mehr oder weniger schnell oben am Hubschrauber, ja. Aber gut. Das bringt die Sommerzeit so mit sich. Das heißt, du hast auch diese drei Einsätze, du hast gesagt, du warst, genau, Außenlandung bei der Feuerwehr, ihr wart an einem Klinikum, wart ihr, was war der dritte dann?
Der dritte war im Endeffekt so ein Klassiker, morgens ein Verkehrsunfall auf der Landstraße, wo wir den Patienten dann aufgenommen haben und ins Uniklinikum Gießen geflogen haben.
Und dann den kleinen Hüpper noch zurück.
Genau, schön. Und dann mal eben ganz kurz zurück, ja. War aber auch spannend, weil das war im Westerwald der Unfall und wir hatten wirklich Untergrenzen, teilweise sehr, sehr niedrig. so die letzten paar Meter, aber sind gut hingekommen, weil es waren klare Untergrenzen, es war ja schon hell. Nachts hätten wir diesen Einsatz unter Garantie abgebrochen.
Ja, da haben wir ja auch andere Minimas nachts als tagsüber. Ja. Ne? Deswegen, da wären wir schon wahrscheinlich lange vorher abgedreht. Das ist ja immer das. Also das ist eben der große Vorteil, wenn es lange hell ist, dass man echt da ein bisschen mit den Minimas spielen kann, wie es halt im Hellen möglich ist, aber im Dunkeln sieht man da nichts, dann wird es dann einfach schwierig. Tja, wie unterscheidet sich denn eigentlich unser Papierkram zu eurem? Haben wir bei uns sehr viel mehr oder ist bei euch so Dokumentation auch so ein Riesenthema wie bei uns?
Ja, natürlich. Dokumentation ist ja mittlerweile überall das A und O. Ihr seid schon digitaler als wir.
Okay.
Deutlich digitaler. Das ist halt auch sowas, ne? Bei so einer Supervision, man lernt halt, wie so doof wie es sich anhört, das Flughandbuch, das Flugbuch auszufüllen. Also was man wie reinschreibt, wie man die Flugzeiten reinschreibt, die Blockzeiten, die Landung und so weiter und so fort, das ist überall ein bisschen anders und das muss man halt auch einfach mal gezeigt kriegen, 2-3 Mal, damit man da keine Fehler macht.
Und im Bordbuch macht man gerne Fehler.
Ja, definitiv.
Das Bordbuch ist schrecklich.
Ja, ewiger Quell der Freude. Deswegen habt ihr ja noch das System, dass ihr das ja auch parallel digital im Moment noch macht und auch ja umsteigen wollt, wie du gesagt hast. Und das ist einfach so angenehm.
Ja. Ja. Das stimmt, das ist richtig gut. Also ich glaube, wenn wir jetzt noch mal ein halbes, dreiviertel Jahr obendrauf packen, vielleicht auch ein Jahr, dann wird es noch mal ein bisschen besser werden. Da arbeiten wir gerade dran. Aber Bordbuch ausfüllen ist für viele ganz schwierig, weil man so nach so einem Einsatz ein bisschen unkonzentrierter vielleicht irgendwie ist, der Stress abfällt oder man muss es nachts ausfüllen. Man verschreibt sich gerne, trägt irgendwelche Quatschzahlen ein oder verrutscht in der Zeile und trägt irgendwie die Zahl da ein. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sich im Bordbuch zu verschreiben. Und eigentlich ist es ist ja eigentlich eine Urkunde und man darf eigentlich gar nicht so durchstreichen, dass man das Durchgestrichene darunter nicht mehr lesen kann, sondern man müsste einfach mit einem Strich durchstreichen, wenn man die EASA verfolgt, und dann das Richtige irgendwie daneben und so weiter. Also das ist schon, ja.
Ja, und wenn du dir überlegst, ne, also das sind ja wirklich so viele Zahlen, ne? Du hast ja schon 4 Flugzeiten, also wirklich Zeiten von 9 bis 9:30 und so weiter. Dann musst du aber halt auch noch die absolute Zeit schreiben. Also das war ja 32 Minuten Flugzeit und 38 Minuten Blockzeit. Und dann hast du eine Einsatznummer, die muss irgendwo eingetragen werden. Und dann hat man sogenannte Cycles von beiden Triebwerken, jeweils 2 Stück. Und dann auch noch so ein Creep-Life-Damage, wie das Triebwerk sich in der Zeit entwickelt, wie es schwächer wird. Und dann hat man da nur Zahlen um sich rum. Und dass man da vielleicht mal einen Zahlendreher drin hat, das geht so unwahrscheinlich schnell. Da kann sich keiner von freisprechen. Das hat auch schon jeder gemacht. Und gerade wenn man dann nachts da irgendwas schreibt, dann wird man kurz nochmal abgelenkt oder es kommt vielleicht sogar der nächste Einsatz. Dann genau, musst du erstmal das wieder aufschieben. Und also da gibt's so viele Faktoren, die das wirklich zu der größten Herausforderung im Flugdienst machen, dass man das Buch richtig ausfüllt.
Das stimmt, ja. Oder man vergisst, irgendeine Zahl aufzuschreiben, sei es eine Landezeit oder irgendeine Startzeit, weil man von da nach da, war das kein Alarmeinsatz, sondern du bist einfach nur zurück zur Station geflogen. Dann versuchst du da zurückzurechnen. Also ja, es ist sehr vielfältig. Aber es freut mich zu hören, Tim, dass ihr die gleichen Probleme habt wie wir.
Ja, es ist einfach so. Hubschrauber fliegen können wir, aber ein Bordbuch vernünftig ausfüllen, oh, das wird schwierig.
Ich sage immer, Piloten sind nur in der Luft gut. Am Boden, je nachdem, ja. Je nachdem, was kommt. Tja, das heißt, man kann dich ja jetzt in nächster Zeit auch theoretisch oder praktisch auf der 145 irgendwo treffen, ne? Du kreist ja nicht nur noch mehr, sondern hey, du darfst jetzt auch landen. Das heißt, du bist auch mal unten am Boden.
Ich stehe jetzt auch schon mal rum, ja. Ich habe gesagt, du sagst jetzt buchen, aber soweit ist
es. Buchen? Vielleicht mit dem Hubschrauber zusammen, ja, richtig, ganz genau.
Ja, das wird jetzt dann vielleicht auch in Zukunft öfter mal passieren, dass man mich irgendwo, dass die Leute sich vielleicht denken, hä, ist er das? Aber der ist doch eigentlich Polizist. Ja, ist er weiterhin. Er läuft weiterhin hauptsächlich im Strampler rum, aber ab und zu, 2-3 Mal im Monat, tauscht er den Strampler gegen eine rote Arbeitsuniform von den Johannitern.
Genau. Ich glaube, du bist bei uns, jetzt müsste ich mal überlegen, wahrscheinlich der besttrainierte Pilot. So oft, wie ich dich in deiner Story im Fitnessstudio sehe.
Oh, obwohl ich habe einen bei euch abgelöst, der hat auch gut Gas gegeben. Aber das war doch, als wir hier da waren.
Der genau, wir zwei. Ja, ja, richtig, ganz genau, richtig. Hm? Ja, ja, genau.
Okay. Der hat mich da auf eine gute Idee mit Leitern und so gebracht. Also der ist auch fit. Da habe ich mir direkt was abgeguckt. Sehr schön.
Wie man das besser machen kann, ja. Cool, ja. Also wer Tim irgendwie verfolgen möchte, ab und zu wird er dann Dienst haben auf dem Gießener Hubschrauber auf der H145. Ist ja bei uns die einzige Station, die eine H145 hat. Das ist auch das Modell, was er dann in Zukunft da hier und da mal fliegen wird sozusagen. Bin ich mal gespannt. Tim, warum hast du vorhin, wenn ich das fragen darf, Zweifel gehabt, wo du sagst, manche finden es nicht gut? Darfst du dazu was sagen?
Ja, natürlich darf ich was dazu sagen. Also es ist halt auch nur mein persönliches Empfinden. Ich weiß es nicht. Hm. Ich bin da nicht mit hausieren gegangen, aus dem einfachen Grund, weil ich nicht weiß, wie das so ankommt. Da habe ich auch, wie gesagt, mit eurem Geschäftsführer drüber gesprochen, dass es mir total wichtig ist, dass ich jetzt nicht irgendjemandem den Job wegnehme, sondern dass das ein Add-on ist. Für mich ist das spannend, ich mache das gerne, aber es ist jetzt nicht, dass ich irgendwo reindrücken will und irgendwo jemandem, der diesen Job haben will, den wegnehme, sondern ich möchte da einfach unterstützen und möchte dafür Erleichterung sorgen, weil einfach, wie du sagtest, die Manpower ein bisschen schwach ist zurzeit. Und wenn ich da einfach helfen kann, helfe ich da gerne. Das ist das eine. Und das andere ist einfach, es kommt halt immer komisch an, wenn jemand eigentlich bei der Polizei ist und dann irgendwo noch sich fliegerisch woanders verdingt. Deswegen bin ich jetzt auch froh, dass ich das hier einmal so offen im Podcast anspreche, weil wer ein Problem damit hat, dass ich das beides tue, soll mich bitte ansprechen, dann können wir darüber reden. Ich mag es nicht, wenn da hinterm Rücken drüber gesprochen wird, aber es wird halt immer irgendwo so, jetzt macht er das auch noch und ist dann was anderes, lässt er dann schleifen, nee, macht er nicht. Sondern ich habe immer noch meinen ersten festen Job und den mache ich zu 100% und das andere mache ich dann auch zu 100%, aber erst, wenn das andere abgegolten ist. Von daher, das ist einfach nur der Hintergrund.
Ja, vor allen Dingen, es ist doch eigentlich eine Bereicherung. Also ich meine, du sammelst dadurch woanders, in einem ganz anderen Segment irgendwie Erfahrung, wo du dann auch hinterher sagen könntest, pass mal auf, das läuft da so und so, wäre das vielleicht was für uns oder umgekehrt. Auch wir können dadurch ja vielleicht von dir lernen, wo du einfach sagst, pass mal auf, Alarmstart machen wir aber so. Einfach nur mal jetzt als Beispiel irgendwie was, ja, keine Ahnung. Also eigentlich ist es ja für beide Seiten ganz gut, eine Erfahrungsgeschichte, wo man sagt, der Tim kommt aus einem ganz anderen Segment, was wir normalerweise null bedienen. Und genauso ihr umgekehrt eben auch nicht, ja. Und ich denke mal, das ist doch, für alle können doch nur dazulernen, wie es doch halt immer so ist, ne. Wir lernen ja auch noch dazu.
Ja, ich finde es auch gut, aber ich glaube, andere würden das lieber machen. Also würden lieber meine Position haben und fragen sich, warum macht das denn jetzt ausgerechnet genau der Tim? Der macht doch schon so viel. Warum muss er denn jetzt auch noch die Luftrettung machen? Aber ja gut, es steht ja auch jedem offen.
Weil ich dem Tim gesagt habe, wir suchen Piloten. Ganz einfach.
Ja.
So war's. Und da hat der Tim gesagt, ja. Dann gucken wir mal. So einfach war das. Ach, interessant. Ich find's spannend. Ich find's toll. Vielleicht haben wir ja sowieso noch mal die Möglichkeit, Supervision zu fliegen. Doch, wir hatten ja schon, ne, Termin ins Auge gefasst.
Ja, ja, wir werden's auf jeden Fall noch mal machen, ja.
Ja, dann gibt's da auch auf jeden Fall noch mal ein Posting zu. Wenn wir dann Zeit haben, ich hoffe ja, dass wir keine Zeit dafür haben, weil das heißt ja dann, dass wir fliegen.
Oder eher gesagt, du. Es gibt auf jeden Fall auch wieder Kuchen.
Ach ja, siehst du mal. Gut, dann weiß ich Bescheid, dann muss ich schon mal keinen mehr mitbringen, siehst du, sonst haben wir wieder zu viel an der Station. Chrissy, es tut mir auch nochmal leid, dass ich den Tim dahin in die Mitte des Golfplatzes gelotst habe, wo das hohe Gras war. Aber es war halt die Mitte.
Es war die Mitte. Da, also, ne, da standen Fähnchen rum, da war ein Sandbunker, ja. Da waren Haken. Also wir haben da schon richtig gestanden.
Richtig. Und neben dem Ameisenhügel und nicht auf dem Ameisenhügel. Den haben wir allerdings erst hinterher entdeckt, ne?
Ja.
Siehst du mal. Aber ich habe im Moment echt so einen Lauf, was das Thema angeht. Irgendwie Golfplätze ist im Moment bei mir, weiß auch nicht. Normalerweise bin ich bekannt für Pferdeunfälle, da bin ich wahnsinnig viel. Aber jetzt der Golfplatz? Ja, ja, du, keine Ahnung, Pferdeunfälle habe ich en masse, jede Menge. Und aber jetzt Golfplatz holt so ein bisschen auf, so. Interessant.
Ich habe auch gedacht, als wir wussten ja relativ schnell, dass es auf den Golfplatz geht. Und dann denkt man immer so Klassiker, ja, hier irgendwie, ne, alte Männer spielen zusammen Golf, einer hat einen Herzinfarkt, war's ja dann am Ende nicht. Es war eine Spaziergängerin, die eigentlich gar nichts mit dem Golfplatz zu tun hatte, die da nur drüber spaziert ist.
Richtig, ja, ich hatte das auf Instagram bei mir auch mal thematisiert mit den Golfplätzen und da kam auch direkt der Verdacht auf, ja, alte Menschensport sozusagen, aber in den meisten Fällen, wenn ich jetzt so zurückdenke, geht's gar nicht um jemanden auf dem Golfplatz, sondern einfach, weil der Golfplatz die ideale Landefläche war oder die Person zufällig, wie bei uns so da war, oder direkt daneben ein Verkehrsunfall ist und der Golfplatz die einzige Möglichkeit ist, da zu landen. Also es ist nicht immer, wie man denkt sozusagen, ja. Man muss nicht Golf spielen und einen Ball am Kopf kriegen, damit wir dann vorbeikommen. Wir kommen natürlich auch wegen anderen Sachen vorbei.
Genau.
Toll. Ach, Tim, ich freue mich. Super Sache. Auf unsere nächste Supervision.
Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich war aufgeregt, ne? Ich war wirklich aufgeregt vor meiner ersten Supervision.
Ist doch toll.
Vor meiner zweiten Supervision. Weil man ja, obwohl man diesen ganzen Job schon so lange macht, weiß man nicht, was auf einen zukommt. Man weiß nicht, was für dich kann ich ja jetzt. Und den anderen Piloten, mit dem ich Supervision geflogen bin, den habe ich auch auf der Aero vorher durch Zufall ja kennengelernt mit dir. Man kommt da in eine neue Welt rein und ich bin sehr, sehr nett aufgenommen worden. Das fand ich ganz toll. Und auch wo ich gerade gesagt habe mit dem Kuchen, ich hatte schon Kuchen vorbereitet und dann hat Andi mir noch so im letzten Moment so ein
Chrissy, Video geschickt. Chrissy hat mich angestachelt.
Das wollte ich nochmal betonen. Aber ich habe dann noch im letzten Moment quasi so ein Video gekriegt und so, wir erwarten morgen schon einen Kuchen. Ne? Und da habe ich aber auch direkt gedacht, ja, super, perfekt, passt ja auch, weil ich hatte den Kuchen gerade fertig. Das war toll und das hat einfach menschlich auch sehr, sehr gut gepasst und ich habe mich in beiden Schichten sehr, sehr wohl gefühlt mit den Leuten und man merkt einfach, dass es da gar nicht so viel Unterschied gibt in der Besatzungsarbeit. Natürlich machen die HEMS-TC und die Notärztinnen ganz andere Dinge als unsere Operator, aber von der Zusammenarbeit ist das halt schon sehr, sehr ähnlich, dass jeder anpackt, wo es geht und jeder versucht dem anderen zu helfen und da ist einfach kein Gegeneinanderarbeiten in keinem Moment, sondern alles, was man macht, macht man irgendwie zusammen und ist halt einfach ein Team. Das war sehr schön, dass das nicht so ist und hat mir sehr schnell diese Berührungsängste genommen. Wie gesagt, wo ich ehrlich sagen muss, als das erste Mal hingefahren bin, habe ich echt gedacht so, boah, hoffentlich blamierst du dich nicht, weil die Latte liegt ja auch nicht. Ja, aber die Latte liegt ja auch nicht gerade tief. Ne? Also wenn du da ankommst und ich sag das ja nicht, aber dann ist das schon über den oder den Kanal oder die Leute haben den Podcast gehört so, ja, Fluglehrer, Prüfer und so, der muss ja jetzt richtig was können. Und dann sitzt du da und denkst so, ich bin doch auch nur ein einfacher Pilot, ich habe nur ein paar Zusatzqualifikationen gemacht, meine Güte. Und da hofft man einfach, dass man sich nicht blamiert.
Also das hast du sehr süß gesagt, ich glaube, da hat keiner irgendeine Erwartung an dich gestellt, dass du da jetzt hier bam, bam, performst, was weiß ich und hin und her. Nee, alle wissen, du machst Supervision, du musst auch erstmal ankommen, reinkommen. Ja, du kannst die Kiste fliegen, aber hey, alle nehmen dich mit und ich glaube, mir fällt jetzt gar keiner ein, bei wem das irgendwie anders wäre, weil alle genau wissen, oder viele vielleicht doch nicht wissen, wer du bist, aber ich glaube, die meisten wissen es. Ja, nee, also da musst du dir keine Sorgen machen. Ich glaube, da hat keiner eine hohe Erwartung, nur weil du bei der Polizei fliegst, dass du das andere dann auch so irgendwie aus dem Ärmel schüttelst. Das würde ich auch niemals von dir verlangen und ich glaube, das verlangt auch so keiner von dir, sondern du musst da auch erstmal reinkommen, du musst deinen Weg finden, wie du das alles machst und also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und ich glaube, es gibt auch keinen, oder mir fällt jedenfalls keiner an, der irgendwie von irgendeiner Seite aus sagt, hier, der Tim, der muss mal so. Nee, wie du schon sagtest, wir sind alle ein Team. Jeder packt irgendwie so mit an. Oder jeder, du kannst ja zum Glück auch an der Maschine bleiben, wenn du sagst, ich will das nicht sehen, was da hinten passiert ist. Ne? Das ist natürlich dein großer Vorteil. Du passt auf den Hubschrauber auf, dass keiner die Antenne abbricht, sich ein Souvenir mitnimmt oder sonst irgendwas. Aber wenn du sagst, nein, ich trage euch auch gerne die Rucksäcke dahin und der Hubschrauber steht sicher und ich schleppe auch alles, was ihr mir wieder mitgebt, wieder mit zurück. Up to you, sozusagen. Ne? Toll. Ja, Tim. Schön. Haben wir ein neues Kapitel aufgemacht, sozusagen?
Ja, absolut.
Ja. Und einen neuen Podcast aufgenommen mit diesem Thema. Es war sehr, sehr spannend, auch mal von deiner Seite aus zu hören, weil wir hatten nämlich uns vorher noch gar nicht richtig drüber unterhalten. Also es ist nicht so, dass wir schon mal so viel drüber gequatscht hatten, wie das denn alles war, sondern das hat Tim jetzt zum ersten Mal erzählt.
Ja, wir kommen ja zu nichts.
Ja, genau, weil wir arbeiten ja. Ja. Das stimmt. Dann würde ich sagen, ich freue mich auf die nächste Supervision. Schön, dass du mit dabei bist.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Ja, und dann danke euch allen fürs Zuhören. Und dir auch, Tim, für deine tolle Geschichte.
Ja, macht's gut da draußen und bis bald. Und das nächste Mal hört ihr dann was zusammen von uns aus dem Hubschrauber.
Genau, richtig. Und schaut mal in Instagram vorbei, da posten wir noch ein paar Bilder von der ganzen Geschichte. Macht's gut, bis dann.
Ciao. Tschüss.